Einen guten Mittwochmorgen wünsche ich. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Ich darf an diesem Mittwochmorgen begrüßen die Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, sowie Professor Dr. Jörg Michael Greve. Er leitet das Julius-Kühn-Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde. Und es soll heute Vormittag gehen um den Erntebericht 2021 und die Vorstellung der Ackerbaustrategie. Frau Klöckner, bitteschön, Sie haben das Wort.
Ich bedanke mich sehr herzlich. Guten Tag. Grüße Sie alle. Danke für Ihr Interesse. Wir alle müssen essen und trinken. Wir brauchen auch Futtermittel. Der Boden ist nicht vermehrbar. Und wir müssen ordentlich mit unserem Boden umgehen, weil er die Grundlage ist für das, was wir auch ernten können, was unsere Landwirtinnen und Landwirte ernten können. Mein Ziel ist es, die Landwirtschaft in Deutschland nachhaltiger zu machen, Ressourcen zu schonen, aber gleichzeitig Ernten zu sichern und vor allen Dingen das Einkommen unserer heimischen Landwirtinnen und Landwirte stabil zu halten. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann werden wir Probleme haben mit regionaler Versorgung, mit regionalen Erzeugern. Und andererseits wissen wir, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher zu Recht mehr Wert auf regionale Lebensmittel auch legen. Das heißt, es gibt zahlreiche Zielkonflikte und die müssen wir sehr unideologisch lösen. Und da sind wir dabei. Dabei stellt vor allem der Klimawandel die Branche vor große Herausforderungen. Das sind Fröste, Hitze, Dürre, Hagel, Starkregen. Kaum ein Wirtschaftsbereich ist dem Extremwetter so ausgesetzt wie die Landwirtschaft. Und wenn wir deshalb über Ernten und Erntesicherung sprechen, sprechen wir immer auch über das Thema Klimaanpassung und Klimaschutz. Und aus diesem Grund stelle ich Ihnen heute die Erntezahlen 2021 vor. Und dazu auch unsere Ackerbaustrategie. Das ist quasi ein Instrumentenkasten für die Landwirtinnen und Landwirte für die Klimaanpassung. Eines noch vorab: in den 4 Jahren der Vorstellung der Ackerbaustrategie in dieser Legislaturperiode kann ich Ihnen sagen, wir hatten kein einziges Normaljahr. Muss man vielleicht sagen, dass man die Benchmark des Normaljahres vielleicht anpassen muss in diesen Zeiten. Aber wir waren geprägt. In dieser Zeit, in meiner Amtszeit, hatten wir jetzt mal vom Wetter, vom Klima her gesehen, für die Landwirtschaft eine Dürre nationalen Ausmaßes 2018. Sie wissen, wir haben dann Dürrehilfen gezahlt, vermehrte Extremwetterlagen und jetzt auch in Teilen eine verheerende Flutkatastrophe, Starkregen, auch wirklich extrem Schäden. Warum spreche ich die Ackerbaustrategie an? Uns geht es darum, wir wollen flächendeckend weiterhin Lebensmittel anbauen können, aber dazu bedarf es auch gewisser Anpassungen. Ich komme zu den Schäden, die ich eben noch mal aufgrund der Extremwetterlage auch erwähnt habe. Die Schadensermittlung dazu ist noch in vollem Gange. Es gibt Zwischenzahlen, Zwischenergebnisse. Nach den ersten Schätzungen lässt sich sagen, dass es allein in Nordrhein-Westfalen auf bis zu 100 Höfen einen Totalausfall der Ernten gibt. Und Totalausfall heißt auch nicht nur die Lebensmittel, sondern auch Futtermittel für Tiere. Und betroffen sind Flächen insgesamt von 15.000 Hektar. Und in meinem Heimatbundesland Rheinland-Pfalz belaufen sich die Schäden in der Landwirtschaft insgesamt auf 220 Millionen Euro. Und betroffen ist auch der Ackerbau. Also inkludiert sind bei diesen 220 Millionen Euro natürlich auch die Sonderkulturen wie Weinbau zum Beispiel. Die wesentlichen Ergebnisse unseres Ernteberichtes, das können Sie dann alles auch nachlesen. Dazu kann ich Ihnen ein paar wichtige Punkte nennen zur Einordnung. Was die Gesamtzahlen anbelangt, also die Erntezahlen anbelangt, waren wir alle, waren vor allen Dingen die Landwirtinnen und Landwirte lange Zeit optimistisch. Das sah auch gut aus vielerorts, ist aber die Ernte dann sprichwörtlich ins Wasser gefallen. Durch Schauer und Gewitter wurden und werden Erntearbeiten übrigens ausgebremst, dass Felder überhaupt nicht befahren werden können. Der Pilzdruck ist enorm, gerade auch bei den Sonderkulturen. Und bei später Ernte leiden oft Erträge, leidet oft die Qualität. Und auf manchen Feldern wird man daher die Ernte sogar unterpflügen müssen. Stichwort Ressourcen schonen. Das ist dann das Gegenteil davon. Und vor allen Dingen blutet dann den Landwirtinnen und Landwirten das Herz, denn es ist die Arbeit des ganzen Jahres, die dann hier zunichte ist. Und unser Erntebericht weist dieses Jahr daher auch ein unterdurchschnittliches Gesamtergebnis aus. Das ist regional sehr unterschiedlich. Das ist auch sehr unterschiedlich, was die einzelnen Ackerfrüchte zum Beispiel anbelangt, und deshalb zu den konkreten Zahlen. Ich komme zum Getreide. Wir erwarten in diesem Jahr eine Erntemenge an Getreide von insgesamt 42,1 Millionen Tonnen. Das sind 2,7% weniger als im Vorjahr und 4,8% weniger als im Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2020, also die vergangenen 5 Jahre. Und die Erntemenge beim Winterweizen, das ist unsere wichtigste Getreideart, die liegt bei 3,5% unter dem Vorjahresergebnis. Und dabei hat die Anbaufläche gegenüber dem Vorjahr um 4,4% zugenommen. Und da sehen Sie, dass die Ergebnisse aber nicht gewachsen sind mit der Anbaufläche. Und bei allen anderen Getreidekulturen liegen die Hektarerträge aber über dem Niveau des mehrjährigen Durchschnitts. In unserem Erntebericht spiegeln sich im Übrigen auch Ernährungstrends wider. Denn klar ist auch, dass Landwirte nichts anbauen, was auf Dauer nichts anbauen, was nicht auch abgenommen wird, was nicht auch einen Markt findet. Denn am Ende leben die Landwirte davon, dass ihre Ernte gekauft wird und bezahlt wird. Und wir sehen, dass sich aufgrund der Anbaufläche etwas verändert hat, auch im Konsum. So ist die Anbaufläche von Hafer gegenüber dem Vorjahr um 12,7% gewachsen. Und warum? Es gibt eine wachsende Nachfrage nach Haferprodukten. Und dass das eine auch übrigens sogenannte Hafermilch, es ist ja keine klassische Milch, aber die Haferprodukte sind im Steigen. Und der Zuwachs im Übrigen ist ein Zeichen, dass immer mehr Landwirte auf eine vielfältige Fruchtfolge auch setzen. Und es ist gut so. Das weiter voranzutreiben, ist auch ein ganz wesentliches Element meiner Ackerbaustrategie. Es geht um die breitere Fruchtfolge. Kommen wir zum Raps. Die erwartete Gesamterntemenge beim Raps liegt mit rund 3,5 Millionen Tonnen etwa auf Vorjahresniveau. Und die Anbaufläche hat um rund 5% zugenommen. Und sie liegt damit wieder, das ist so die magische Grenze, über 1 Million Hektar. Das ist im Übrigen auch für die heimischen Ölmühlen wichtig, denn es gibt eine Präferenz, heimischen Raps auch zu nutzen, aber es musste einiges auch importiert werden. Die Flächenerträge pro Hektar liegen jedoch mit 3,5 Tonnen um 4,4% unter dem Vorjahreswert. Und im Vergleich zum Durchschnitt der Jahre 2015 bis 2020 haben wir sogar einen Rückgang von um die 11%. Zu Kartoffeln und Mais, also auch Ackerkulturen, die erst in ein paar Wochen zur Ernte anstehen, also wo wir wirklich so eine Gesamterntebilanz machen können, dann im Mai zum Beispiel, wie auch Mais, hatten durch die niedrigeren Frühjahrstemperaturen, die hatten einen schwierigen Start. Und dieser Rückstand beim Wachstum konnte, muss man wirklich sagen, durch reichlich Niederschläge dann aufgeholt werden. Ähnliches gilt für die Kartoffeln, bei denen aber wegen der Nässe in diesem Jahr, müssen wir auch leider beklagen, verstärkt auch Krautfäule festzustellen ist. Kommen wir zu Obst und Weinbau. Beim Obst ist die Ernte, wie Sie wissen, noch nicht abgeschlossen. Es zeichnet sich eher eine unterdurchschnittliche Ernte ab, ein unterdurchschnittliches Ergebnis. Grund dafür sind erstmal sind die verschiedenen Phasen auch. Und es kommt immer darauf an, wie die Temperaturen, wie der Niederschlag in den jeweiligen Entwicklungsphasen, Vegetationsphasen auch ist. Und wir hatten eine lange Phase mit niedrigen Temperaturen, wenig Sonnenschein und noch zu viel Niederschlag. Und im Weinbau wird es anders als in den Vorjahren keinen so frühen Lesebeginn geben. Wir waren im vergangenen Jahr, hatten wir schon relativ früh im August schon Lesebeginn, was sehr, sehr ungewöhnlich auch war. Gut, der eine oder andere holt Trauben rein für Federweisen, aber das ist dann, hat eine andere Bestimmung dann, diese Weinlese. Und da sehen wir, die Hauptlese dürfte je nach Region und je nach weiterem Witterungsverlauf so etwa Mitte September starten. Durch die Flutkatastrophe wird es gerade an der Ahr, das ist eines der 13 Anbaugebiete in Deutschland, nicht das größte, aber ein kleines, sehr feines und anerkanntes Anbaugebiet. Und dort wird in diesem Jahr es zu sehr, sehr drastischen Einschnitten kommen. Sie wissen, dass der Jahrgang 2020, der ist eigentlich das, was in den Fässern lag oder in den Kellern lag, wirklich verloren. Das ist dramatisch, wer dort vor Ort war. Und von insgesamt den rund 560 Hektar Rebflächen sind nach Schätzungen 5-10% komplett zerstört. Im Übrigen sind Flächen auch komplett weg. Das ist auch mehr als hart. 5-15% sind beschädigt. Und selbst wenn diese Lagen neu bepflanzt werden, fällt die Ernte mehrere Jahre auch aus. Das ist klar, da brauchen wir bei einer Neubepflanzung, Sie brauchen mindestens 3 Jahre, bis Sie eine erste Lese durchführen können. Und die ist dann auch noch relativ klein. Und die Gespräche jetzt mit den Winzern, die ich dort habe, ganz viele gehen davon aus, dass auch die Weinberge, die Trauben tragen, dass die Qualität dort sehr in Mitleidenschaft gezogen wird. Deshalb beschäftigen wir uns gerade mit der Frage, Sie kennen das vielleicht, die Fachleute, die sogenannte grüne Lese. Zum Futteranbau, Tierversorgung. Die Grundfutterversorgung, das ist Klee, das ist Kleegras oder Silomais, der meisten Futterbaubetriebe hat sich in diesem Jahr im Vergleich zu den vergangenen Jahren, Sie erinnern sich an die Dürrejahre, hat sich das verbessert, der Futteranbau, aufgrund auch der Regenfälle. Und anders ist die Situation natürlich, klar, in den Überschwemmungsgebieten, in den betroffenen Gebieten. Hier wurden Futtervorräte, Silos, sonstige Vorräte wie Heu vernichtet und Futterflächen sind auch vorerst unbrauchbar. Also die Felder können Sie auch gar nicht mehr als Felder zum Teil erkennen in den Regionen mit Schutt und Geröll und mit vielem anderen, was sich dort angesammelt hat. Um diesen Betrieben zu helfen, habe ich dafür gesorgt, dass die Nutzung auch außerhalb von sogenannten ökologischen Vorrangflächen zu Futterzwecken zugelassen wird. Das ist, da ist dann Kleegras zum Beispiel drauf. Aufgrund EU-Vorgaben ist nur die Beweidung auf diesen Flächen erlaubt. Und ansonsten werden EU-Agrargelder gestrichen. Da bekommen wir eine Ausnahme im Jahr 2020 und 2021. Und ich komme zum Fazit, was die Ernte anbelangt. Wir sehen, auch dieses Jahr haben wir mit außergewöhnlichen Witterungsverläufen zu tun und die haben die Ernte beeinflusst. Denn sichere Ernten, die sind eben nicht selbstverständlich. Und es ist nicht selbstverständlich, dass unsere Landwirtinnen und Landwirte wie nach dem Uhrwerk schlichtweg uns immer unsere Nahrungsmittel liefern können. Die Landwirtschaft ist extrem von Wetter und Klima abhängig und das spüren wir Verbraucherinnen und Verbraucher früher oder später massiv. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir auch unsere Landwirtschaft dem Klimawandel anpassen. Und dabei unterstützen wir mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen. Und lassen Sie mich 2 Beispiele nennen. Mit 1 Milliarde Euro fördern wir die modernste Technik, um den Einsatz von Pflanzenschutz und Düngemitteln durch passgenaues Ausbringen zu reduzieren. Also das ist der Modernisierungsschub in der Landwirtschaft. Und 50 Millionen Euro habe ich für unsere digitalen Experimentierfelder bereitgestellt. Denn wir testen auf den landwirtschaftlichen Betrieben, wie digitale Techniken für den Klimaschutz genutzt werden können. Und das wollen wir dann auch breit in die Fläche bringen, gerade auch bei den kleinen Betrieben. Und lassen Sie mich abschließend etwas zur Ackerbaustrategie sagen, um dann auch an Herrn Professor Gräf weitergeben zu können. Ich möchte Ihnen auch eine Antwort mitliefern, auch den Landwirtinnen und Landwirten. Wir haben die Praktiker dazu mit einbezogen. Das ist unsere Ackerbaustrategie 2035. Denn mit dieser Ackerbaustrategie wollen wir erreichen, dass wir Einkommen und Ernten sichern und gleichzeitig der Boden und das Klima geschont werden. Der Boden ist die Basis unserer Ernährung. Und im Dezember, das wissen Sie, 2019 habe ich ein erstes Diskussionspapier vorgestellt, entwickelt in enger Abstimmung mit der Wissenschaft. Und wir haben nun von Landwirten und Verbänden die erste Ackerbaustrategie, das Konzeptpapier, auf Herz und Nieren überprüfen lassen und mit über 1000 Praktikern. Das hat es noch nie gegeben und die haben sich eingebracht und jetzt haben wir also eine Ackerbaustrategie sozusagen mit einem Praktiker-TÜV. Das ist entscheidend, weil mehr Klimaschutz auf dem Papier alleine niemandem hilft und mehr Klimaschutz muss in den Boden und auf die Felder. Das ist mein Ziel. Also es geht um die Praxis. Es muss machbar sein. Und es geht nur mit den Landwirten und nicht von einem runden Tisch aus über deren Köpfe hinweg. Konkret zu den Punkten in dieser Ackerbaustrategie. Wir haben 12 Handlungsfelder entwickelt. Und für jedes Handlungsfeld sind Maßnahmen für die praktische Umsetzung beschrieben. Insgesamt sind es über 60 Einzelmaßnahmen. Und zu den Handlungsfeldern, ich will Ihnen einige der Handlungsfelder auch gerne vorstellen. Wir stärken den Bodenschutz und die Bodenfruchtbarkeit, etwa indem wir den Humusaufbau speziell nicht nur fordern, sondern auch fördern. Wir sorgen damit dafür, dass der Boden mehr Kohlenstoff speichern kann. Ziel ist das sogenannte Humusgleichgewicht bis zum Jahre 2030. Also alle Ackerböden in Deutschland sollen weniger Humus verlieren, als sie hinzugewinnen. Dann die Kulturpflanzenvielfalt, die wird erhöht, indem wir die Fruchtfolgen erweitern. Ich habe eben schon mal erläutert, Stichwort auch Hafer. Das ist gut, dass sich das erweitert. Wir wollen hin zu einem Fünfklang in jedem Betrieb. Nicht nur Weizen, Mais und Gerste, sondern auch Dinkel, Hafer, Soja, Erbsen oder Bohnen sollen und müssen eine größere Rolle spielen. Positiv schon heute ist es, dass immer mehr Betriebe bereits Eiweißpflanzen wie Ackerbohnen, wie Erbse, wie Soja anbauen. Und in diesem Jahr wurden insgesamt knapp 245.000 Hektar Hülsenfrüchte angebaut. Wichtige Zahl, das ist ein Anstieg von mehr als 9% gegenüber dem Vorjahr. Und dazu haben wir auch gesorgt mit unserer Eiweißpflanzenstrategie. Wir setzen auf klimaangepasste, widerstandsfähige Pflanzenzüchtungen. Die Digitalisierung, die Präzisionslandwirtschaft treiben wir voran. Das nur als Stichwort. Ich kann Ihnen, damit es vielleicht ein bisschen konkreter wird, es mag banal klingen, aber das ist ein ausgetüfteltes System. Zum Beispiel können Sensoren den Bodenzustand messen und dann wird der Reifendruck auf dem Feld entsprechend auch angepasst. Das geht mit moderner Digitalisierung. Und so wird eine Verdichtung des Bodens verhindert, die den Boden sonst schädigen würde. Die Biodiversität wird gestärkt, zum Beispiel durch breitere Fruchtfolgen, mehr Bäume, Hecken, Blühstreifen auf Feldern. Und die Maßnahmen der Ackerbaustrategie unterlegen wir politisch, unterlegen wir finanziell und unterlegen wir mit Forschungsvorhaben und Modellprojekten. Das von mir, um nochmal zu sagen, der Boden ist die Grundlage unserer Ernte. Er ist nicht vermehrbar und wir machen unsere Landwirtschaft daher fit für die Zukunft. Unsere Landwirtinnen und Landwirte sind fit, die sind so gut ausgebildet wie noch nie. Aber die Wissenschaft und die Erkenntnisse gehen weiter, wie in jedem anderen Beruf. Und da wollen wir sie weiterhin mitnehmen, um sie fit zu machen. Denn es geht um sichere, qualitative, hochwertige Versorgung mit heimischen Nahrungs- und Futtermitteln, nachwachsende Rohstoffen aus Deutschland. Und deshalb, lieber Herr Professor Greff, bin ich froh, dass wir Sie als unbestechliche Wissenschaft sozusagen an unserer Seite haben.
Ja, vielen Dank, Frau Ministerin.
Hey Leute, hier sind Thilo
und Tyler.
Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung.
Hier gibt es keine Werbung, außer für uns selbst.
Das sagst du jetzt auch schon ein paar Jahre, ne?
Ja.
Aber man muss ja immer wieder darauf hinweisen.
Halt, ne? Stimmt halt. Ne?
Und ihr könnt uns per Banküberweisung unterstützen oder?
PayPal.
Und wie ihr das alles machen könnt, findet ihr in der Podcast-Beschreibung.
Und Herr Greff, Sie haben das Wort. Bitte schön.
Ja, um darauf nochmal zurückzukommen, auf die Ackerbaustrategie, das Exemplar, das liegt Ihnen ja jetzt entsprechend vor. Vor circa 3-3,5 Jahren haben wir praktisch im Geschäftsbereich Arbeitsgruppen gebildet und daraufhin die Arbeit begonnen, überhaupt ein solches Strategiepapier zu erarbeiten. Und in deren Folge haben wir dieses Papier, ein sogenanntes Diskussionspapier, erstellt. Das wurde ja zu Ende 2019 entsprechend vorgestellt. Und die Ackerbaustrategie, wie schon erwähnt, hat hier 6 Leitlinien. Und es ist gar nicht so einfach gewesen, auf diese 6 Leitlinien überhaupt sich zu fokussieren und sie entsprechend herauszustellen. Entscheidend ist dabei, dass diese 6 Leitlinien unterlegt werden mit sogenannten Handlungsfeldern. Und diese Handlungsfelder haben den Anlass, dass wir ein sogenanntes praktisch Problemaufriss erstmal vorgenommen haben, was den Ackerbau oder die Ackerfläche letztendlich umschließt. Das handelt sich darum, Herausforderungen zu definieren, zu erkennen und zu fokussieren. Und anhand dieser Herausforderungen, die entsprechend herausgestellt wurden, sind natürlich auch Lösungsvorschläge erarbeitet worden. Das Problem mit diesen Lösungsvorschlägen ist immer dann gegeben, wenn da unterschiedliche Ziele mit bedient werden sollen. Also Zielkonflikte liegen immer vor. Das heißt, es gibt keine pauschale Lösung. Und in dieser Weise wurden die Handlungsfelder entsprechend untersetzt. Die Handlungsfelder, das sind 12 Stück an der Art, behandeln natürlich den Ackerbau umfänglich. Es beginnt mit dem Boden als Grundlage überhaupt der Bewirtschaftung und es beginnt mit den Pflanzen, die letztendlich ja die Erträge produzieren. Pflanzen müssen immer geschützt werden, damit sie überhaupt Erträge bilden können. Das heißt, es bedarf Pflanzenschutz, die Konkurrenz von Unkräutern oder Beikräutern muss ausgeschaltet werden. Und die Pflanzen müssen natürlich auch eine gewisse Diversität aufweisen. Das heißt, die Fruchtfolgen müssen gerade im Sinne der Klimaanpassung erweitert werden, sozusagen eine Art Risikostreuung. Wir können nicht nur auf wenige Kulturarten fokussieren, auch wenn wir damit den Weltmarkt bedienen. Letztendlich, es muss sozusagen eine breitere Streuung, eine Diversifizierung stattfinden, die natürlich auch eine Einkommenssicherung darstellen wird und die Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe erhöhen wird. Das entspricht natürlich auch dem Wunsch nach mehr regionaler Erzeugung. Und dieses bedient natürlich auch dieses Handlungsfeld, Erweiterung der Fruchtfolgen, widerstandsfähige Sorten zu produzieren oder zu erstellen durch Züchtung. Letztendlich bringt die Klimaanpassung die Herausforderung mit uns. Das heißt, wir brauchen auch neue Technologien, um überhaupt entsprechend Anpassungsmaßnahmen vornehmen zu können. Da unterstützt natürlich die Digitalisierung, das heißt die Sensortechnik, erheblich den ganzen Produktionsprozess. Nämlich der Landwirt braucht Informationen, was hat er zu erwarten, wie kann er darauf reagieren mit der entsprechenden Technik und Technologie, die wir entsprechend entwickeln. Darauf fokussieren die Handlungsfelder. Es wurde ja schon erwähnt, wir haben dann Handlungsfelder entsprechend ausgestaltet über ein konkretes Maßnahmenpaket, 60 Stück an der Zahl. Das ist sehr komplex. Die Maßnahmen greifen ineinander. Sie sind auch einzeln zu betrachten. Aber wie gesagt, eingangs, es gibt keine pauschale Lösung, sondern es gibt immer einzeln standortgerechte Probleme, Aufrisse, die auch entsprechend mit Problemmaßnahmen entsprechend angegangen werden müssen. Und dieser Maßnahmenkatalog, der wird auch entsprechend begleitet, der wird von der Forschung begleitet und vor allen Dingen, wir haben dieses Diskussionspapier 2019 am Ende ja vorgestellt. Daraufhin wurde ja noch eine umfängliche Umfrage gestartet, die wir leider Corona-bedingt online-mäßig abwickeln mussten. Wir haben Verbände angeschrieben etc., umfängliche Stellungnahmen bekommen auf diese Ackerbaustrategie. Die Praktiker haben sich zu Wort gemeldet mit ihren Problemen, die sie entsprechend noch reflektiert haben wollten. All diese Stellungnahmen sind eingeflossen in jetzt das letztendlich vorgelegte endgültige Papier. Und damit ist es praktisch auch der Prozess für diese Strategie soweit abgeschlossen. Eigentlich ist er nicht abgeschlossen, denn die Strategie bildet eigentlich die Grundlage jetzt, die Maßnahmen auch nicht nur zu benennen, sondern auch umzusetzen. Da sind wir auch bei, seitens Forschung und Wissenschaft, Entwicklung, diese Maßnahmen entsprechend auszugestalten, bis in die Beratung hinein zu kommunizieren und einen Transfer zu leisten. Und in dem Zusammenhang möchte ich sagen, dass eine dieser Maßnahmen ist, dass sogenannte Leitbetriebe ausgewählt wurden oder Leitbetriebe selektiert wurden per Ausschreibung. Dazu haben sich jetzt ca. 100, 120 Betriebe gemeldet. An diesen Leitbetrieben soll definitiv demonstriert werden, wie die derzeitige Landwirtschaft im Sinne des Ackerbaus oder der ackerbaulichen Produktion aufgestellt ist und welche Entwicklungspotenziale auch auf diesen Betrieben vorgenommen werden. Das ist ein wichtiges Baustein, denn wir können dadurch demonstrieren, auch an andere Landwirte entsprechendes nicht nur nachzuahmen, sondern auch sozusagen ein gewisser Vorreiter zu sein, um gerade auch in puncto Klimaanpassung und jetzt auch neu in puncto Klimaschutz entsprechend aufgestellt zu sein. Und nochmal zum Klimaschutz. Es ist natürlich extrem wichtig, dass der Landwirt einen wichtigen Beitrag dazu leisten kann und leistet. Allein schon die angesprochene CO2-Bindung im Boden hängt natürlich davon ab, wie viel Biomasse produziert wird. Und die Biomasseproduktion ist eine Primärproduktion. Das heißt, die Pflanzen binden allein ja durch Sonnenlicht das CO2. Und das gestaltet der Landwirt auf seiner Ackerfläche. Wenn dieses nicht wäre, dann würden wir ja auch kein Pflanzenwachstum, auch keine Erträge haben. Also es ist immens wichtig, den Landwirt auch hier drin im Sinne seiner klimaschützenden Rolle entsprechend aufzustellen und darin noch stärker zu unterstützen. Also auch für den Klimaschutz im Sinne von wegen der Pflanzen- und Biomassebildung, andererseits auch im Bodenschutz, dass auch entsprechende CO2-Äquivalente über Humus entsprechend langfristig, mittelfristig gebunden werden können. Dazu sind entsprechende Vorschläge und Maßnahmenpakete auch in der Ackerbaustrategie enthalten, um sich auch zukünftig hier dann gut aufgestellt zu sehen. Ja, vielen Dank soweit.
Vielen Dank. Damit sind wir bei Fragen. Frau Kollegin, jetzt finde ich Ihr Mikro nicht. Da sind wir. Wenn Sie sich kurz vorstellen, bitte.
Stefanie Arbeiter, Esper von der Top
Aqua. Ja, und Sie müssten ganz dicht an das Mikrofon gehen, weil sonst...
Ich war so lange nicht mehr hier.
Wir üben das wieder ein.
Genau, ich kriege das auch wieder hin. Meine Frage geht Richtung Ackerbaustrategie Praktika.
Wenn Sie sich kurz noch vorstellen würden, bitte.
Stefanie Arbeiter, Esper von der Top Aqua. Praktika TÜV, sagten Sie, Frau Klöckner. Was haben denn die Praktika jetzt noch verändert? Also diese wissenschaftliche Geschichte hatten wir 2019 sehr ausführlich. Welche Punkte waren das, die jetzt noch mal in den letzten anderthalb Jahren Veränderungen erfahren haben? Und es hat sich ja in den letzten anderthalb Jahren auch politisch was getan. Ich denke an das Insektenschutzgesetz zum Beispiel. Was haben Sie denn jetzt politisch noch an der Ackerbaustrategie gedreht?
Gedreht haben wir gar nichts. Gedreht hört sich ein bisschen unseriös an. Gedreht haben wir gar nichts, sondern wir haben es verfeinert. Und das ist, glaube ich, auch richtig und auch gut. Und ich bleibe zum Beispiel auch klar bei meiner Positionierung, bei diesen vielen Zielkonflikten, die wir haben, Antisicherung, aber dafür weniger Pflanzenschutzmittel und weniger Düngemittel und heimische Produktion, dass wir Landwirten Instrumente dafür in die Hand geben müssen, dass wir nicht einfach es bei Forderungen belassen können, die rein aus biologischen Prozessen gar nicht funktionieren würde. Und deshalb bleibe ich bei meiner Forderung, wir brauchen neue Pflanzenzüchtungen. Wir müssen da offen sein, um auch klimaresiliente Pflanzenzüchtungen mit allen Vor- und Nachteilen, auch mit entsprechenden Forschungen auch voranzubringen. Das ist das eine. Das zweite ist, das haben wir auch unterlegt in der Zeit seit 2019, die Forderung danach, Ressourcen zu schonen. Ist eine schöne Forderung, aber wichtig ist, wie man es macht. Und deshalb fördern wir nur noch Maschinen und das sogar mit 40%. Das ist jetzt die sogenannte Investitionsmilliarde gewesen, die etwa 40% Pflanzenschutzmittel und Düngemittel einsparen. Und das hat zu einem enormen Modernisierungsschub auf den Höfen geführt, dass Landwirte investieren und zugleich zwei Fliegen sozusagen mit einer Klappe schlagen. Das heißt, Umwelt und Klima mitschonen können und auf der anderen Seite aber durch Precision Farming, durch die Präzision auch dennoch die Ernten sichern können. Das ist der eine Punkt. Dann haben wir natürlich in den Gesprächen mit den Praktikern, es gab über 1000, weiß dann wie viele Anmerkungen, 4000 Anmerkungen. Ich glaube, da sehen Sie mir nach, dass ich die jetzt nicht alle parat habe. Die werde ich Ihnen gerne auch nachreichen. Aber da waren Anmerkungen dabei, wenn es um die Fruchtfolge geht, da Messungen im Boden geht, wenn es um Gewässerabstände geht. Also am Ende sind Empfehlungen im Übrigen auch für eine Fruchtfolge auch immer abhängig auch von der Bodenstruktur. Was folgt auf welche Ackerkultur? Weiß nicht, Herr Professor Greif, vielleicht wollen Sie was zu den 4000 Anmerkungen noch sagen.
Ja, das waren eine ganze Reihe an Anmerkungen. Die mussten natürlich alle erstmal gesichtet werden, die mussten gruppiert werden und so weiter. Und viele haben sich natürlich auch mit dem Ressourceneinsatz beschäftigt. Ja. Einerseits den Technologie, zu erwarten Technologieschub, dass wir durch neue Technologien entsprechend präzise und bedarfsgerecht entsprechend düngen können, Pflanzenschutz ausbringen können, auch zielgerichteter. Es wurde auch viel auf im Sinne der Düngung noch Wert gelegt, dass das noch einen größeren Widerhalt bekommt da drin. Und da möchte ich auch nur noch hinzufügen, es geht nicht nur allein darum, Düngung zu reduzieren im Sinne von wegen Umwelt- oder Ressourcenschutz, sondern es geht auch darum, die Nährstoffüberhänge letztendlich abzubauen. Und da ist natürlich viel Missverständliches auch hin und her gegangen und so weiter. Aber das Problem der Überhänge ist natürlich ein gravierendes und das ist im Rahmen dieser Ackerbaustrategie auch zielgerichtet eingebaut worden und aufgegriffen worden und entsprechend nochmal fokussiert worden.
Ja. Zusatzfrage oder nicht? Haben Sie eine Nachfrage, Frau Kollegin?
Eine Nachfrage in eine andere Richtung, aber wenn jetzt keiner will. dann stelle ich sie. Und zwar gehe ich davon aus, dass ja die Ackerbaustrategie letztendlich umgesetzt werden soll über die Eco-Schemes. Also da sollen die Fruchtfolgen rein. Das wird ja letztendlich das Förderinstrument sein, um den Ackerbau klimafest und zukunftsfähig zu machen. Wann, deswegen ist es eine Zeitfrage, wann sind denn ist Ihr Ministerium soweit, dass dort auch die Verordnung mit all diesen Details, auf die Landwirte ja warten, damit sie das alles machen können, fertig?
Na, wir sind ziemlich weit. Wir müssen das mit den Ländern absprechen. Ja. Sie kennen sich ja aus. Also wir sind da sehr klar als BML. Die Bundesländer sind sehr unterschiedlich geprägt, haben sehr unterschiedliche Ackerbaukulturen und Bedingungen. Und deshalb ist die Frage, was die Bundesländer dann am Ende auch anbieten wollen, auch eine, die wir mit Ihnen besprechen. Aber ich möchte einem vorbauen. Hier die Ackerbaustrategie ist nicht lediglich die Umsetzung der neuen GAP. Dann hätten wir uns die Nummer hier schenken können, um es mal kurz zu sagen. Diese Ackerbaustrategie ist viel, viel mehr. Die GAP hat in der ersten Säule, sieht sie vor, einige Eco-Schemes, die dazu führen, dass Landwirte honoriert bekommen, wenn sie entsprechend der Gemeinwohlleistung etwas für Umwelt und Klima tun. In der Ackerbaustrategie haben wir ja viel mehr Interdependenzen. Also es geht, also man könnte, sagen wir mal, das Thema nicht produktive Flächen oder ökologische Vorrangflächen, Gewässerrandstreifen, dazu brauchen Sie keine große Strategie, um es mal kurz zu sagen. Das bekommen Sie bezahlt von der EU, wenn Sie quasi Fläche brachliegen lassen für andere Ziele. Was wir hiermit machen mit der Ackerbaustrategie, ist die Frage, wie können wir ein Einkommen des Landwirts sichern, was wiederum der Nachfrage der Verbraucher entspricht, Stichwort Hafer zum Beispiel, Eiweiß, Soja etc. Und wie schaffen wir es, dass mit einer Nachfragesteigerung auf der einen Seite wir dennoch eine Biodiversität haben, diversifizieren, entsprechend des Bodens auch anbauen und vor allen Dingen die Techniken haben. Nur noch mal das Beispiel, ich hatte mir das auch in live angeschaut, mit der Technik, das macht nicht die EU, das machen wir mit Fördergeldern, um es kurz zu sagen. Wir sind führend in der EU mit unserer Ackerbaustrategie. Wir geben den Takt an als Deutschland hierbei. Und wenn wir den Boden so analysieren, wie er verdichtet ist zum Beispiel, und wir feststellen, dass der Boden verdichtet ist und die Bodenkultur eben nicht vital ist, dann müssen wir was dagegen tun. Und das heißt, schweres Gerät auf den Acker zu fahren, ist ein Problem. Und deshalb haben wir Sensoren, deshalb arbeiten wir mit der Digitalisierung. Und deshalb ist der Modernisierungsschub, mit dem wir die Ackerbaustrategie auch koppeln, eines der Instrumente. Wir gehen, und das kennen Sie auch, wir haben zum Beispiel diese, wenn Sie sich mal anschauen auf der Seite, meine Augen werden immer her, das hat gerade Kai-Seiten hier, also Seite 16 und 17 anschauen, das sind ja die Leitlinien unserer Ackerbaustrategie. Das ist weit mehr als das, was die EU zum Beispiel mit den sogenannten Öko-Regelungen, den Eco-Schemes eben auch vorhat. Und uns geht es natürlich auch um die natürlichen Ressourcen. In Deutschland sind die Ressourcen andere als in Ungarn zum Beispiel. Wir haben zum Beispiel auch das Thema Wassermanagement mit im Blick und weit, weit mehr Handlungsfelder. Also auch wie wir den Humusaufbau zum Beispiel gestalten. Sie wissen, dass das alles ineinander übergeht. Wir haben das 10-Punkte-Programm Klimaanpassung, Klimaschutz aufgelegt. Wir haben massiv Geld mit meinem Haushalt in die Hand genommen, um vor allen Dingen beim Humusaufbau voranzukommen. Da müssen wir biologische Prozesse immer im Blick haben, keine Frage. Der Boden verändert sich nicht nur durch Gesetzestexte, sondern da müssen wir auch anders rangehen. Herr Greff, aber vielleicht wollen Sie dazu noch was sagen zur Strategie.
Ja, wichtig sind ja die Herausforderungen, die zukünftig auf uns zukommen. Und da muss man noch mal sagen, das ist die Anpassung an die Klimawandelgeschichten. Das ist extrem wichtig. Und in einigen Dingen kann man sich anpassen. Andere sind sozusagen unumgänglich. Ich will nur einmal sagen, wenn es trocken wird, dann brauchen die Pflanzen Wasser, die haben einfach Durst. Da nützt auch nicht, wenn man nur eine konservierende Bodenbearbeitung beispielsweise macht, sondern die Pflanzen müssen irgendwie mit Wasser versorgt werden. Und wenn die Wolke nicht regnet, dann regnet eine Wolke halt nicht. Da können wir auch nichts machen. Also braucht man Vorkehrungen, die sind hier drin formuliert, wie man zum Wassersparen oder Wasserrückhalte entsprechenden Aufstellung kommt, um da sozusagen Vorkehrungen zu treffen. Ein anderer Bereich ist der Stress durch Temperatur, der zukünftig kommen wird. Das war auch diesen Sommer der Fall wieder, auch wenn es nicht so trocken war. Aber das wird die Hitze sein. Und wie kann man sich gegenüber der Hitze aufstellen? Da nützt auch die, sagen wir mal so ganz vorsichtig, die bestformulierte Ackerbaustrategie nichts, sondern da nützen wirklich wirksame Maßnahmen, die wirksam sind, wie man mit Temperatur umgehen kann und speziell mit der Hitze. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir unsere Kulturarten in ein praktisch Anbauset bekommen, was auch Beschattung sozusagen zulässt oder Kühlung durch Wind. Das sind nachher sehr ausgetüftelte Systeme. Das sind auch neuartige Systeme in einer guten Konstellation. Ich bringe nur das Beispiel der Agroforst-Systeme. Wie man solche Kombinationen jetzt erreichen kann, um bestimmte Stressoren zukünftig auch entsprechend auszugleichen beziehungsweise zu dämpfen, um trotzdem noch zu realistischen Erträgen zu kommen. Und solche Systeme, die haben natürlich auch umweltrelevante Auswirkungen. Das heißt, diese Systeme sind diverser aufgestellt. Das hatte ich ja schon eingangs erwähnt. Das heißt, es ist sogar eine Risikoabsicherung, wenn man auch nicht mehr nur noch den Weizen oder nur noch den Mais anbaut, sondern das in solchen Systemen entsprechend kombiniert. Und das müssen wir tun, sonst werden wir mit diesen Klimawandelgeschichten nicht gut aufgestellt sein. Und da wiederhole ich nochmal dieses Ausarbeiten dieser Systeme und dieser Einbringung der Technologien, das geschieht auf Praktikerebene. Das machen wir mit den Landwirten zusammen. Sozusagen ist das ein Forschungs- oder ein Entwicklungsprogramm, das nennt sich Living Labs. Das ist sozusagen das lebende Labor, auf dem wir ausprobieren, auf dem Acker mit dem Landwirt zusammen, was er tun kann, um entsprechend diesen Maßnahmen, die auch in Ackerbaustrategie formuliert sind, zielgerichtet praktisch diesen zukünftigen Stressoren begegnen zu können. Das ist ein ganz wichtiger Punkt dabei.
Eine Online-Frage von Mathis Feldhoff, ZDF. Gibt es angesichts der immer klarer werdenden Veränderungen beim Klima neue Konsequenzen für die Landwirtschaft, die man regulatorisch ergreifen müsste?
Lieber Herr Feldhoff, also am Ende ist ja nicht das, was Seligkeit und gutes Gefühl bringt, das Regulatorische. Ich weiß gar nicht, wann wir irgendwann in Deutschland oder übergegangen sind. Das ist das Regulatorische, das Wunderbare. Also wissen Sie, wenn ich reguliere, gesetzlich festschreibe, in 2 Jahren soll Humus aufgebaut werden, dann wird es den Boden nicht interessieren, ehrlich gesagt. Weil der Boden sagt, euer Gesetz ist mir egal, ich habe hier einen biologischen Prozess. Das können Sie nicht regulatorisch festhalten. Es liegt nicht an den Landwirten, dass man denen was vorschreiben muss. Ein Landwirt spürt in dieser Situation gerade, dass er eine geringere Ernte hat, aber höhere Kosten hat und mehr Arbeit hat. Also der hat nicht jeden Monat sein Geld automatisch. Gell? Der bekommt Abschläge, Abzüge, wenn die Ernte zu viel Nässe hat, wenn sie zu wenig Eiweiß hat. Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen Acht geben. Es geht nicht ums Regulatorische hier. Also regulatorisch könnte ich eines sagen, ja, wir brauchen die Zulassung neuer Pflanzenzüchtungen. Stichwort CRISPR-Cas, um den Landwirten eine Chance zu geben, dass sie andere klimaresiliente Pflanzen anbauen können. Aber ansonsten, was wir jetzt machen, ist, also regulatorisch haben wir sehr viel gemacht in dieser Legislaturperiode. Insektenschutzgesetz. Das heißt, dass Ernten sind bedroht im Übrigen durch Schädlinge. Insekten können auch Schädlinge sein. Kirchessigfliege und schauen wir uns auch andere Kontinente an, was damit geschieht. Das heißt, weniger Pflanzenschutzmittel. Wir wissen, dass wir jetzt einen absoluten Pilzdruck auch haben in den nassen Jahren. Das ist enorm. Auf der anderen Seite, 2-mal habe ich das Thema Düngung verschärft. Das ist regulatorisch. Aber wenn eine Pflanze nicht ernährt wird, hat sie die Chance, auch nicht wachsen zu können. Auch das, also das sind Zusammenhänge. Und deshalb, Sie merken, ich bin da auch engagiert in dieser Frage, weil wir wirklich in diesen 4 Jahren so einen Trend dazu haben, auch ganz häufig in der öffentlichen Debatte, es muss ein Gesetz gemacht werden, reguliert werden. Ich bin für Fachlichkeit hier in dieser Frage, denn es liegt nicht daran, dass jemand mutwillig seinen Boden zerstört. Das ist nicht der Fall. Also wir haben solche Veränderungen gerade in der Landwirtschaft, die so enorm sind, dass wir froh sein können, wenn junge Menschen Höfe weitermachen und auch übernehmen Und wir als Verbraucher sollten froh sein, wenn es Landwirte gibt, die regional produzieren, weil wir wollen ja regional einkaufen. Denn Einfluss auf Pflanzenschutzmittel habe ich in Spanien nicht. Oder auf die Düngung. Das haben wir, wenn dann hier. Also das ist mir nochmal so ein Anliegen, dass wir da diesen Gesamtzusammenhang im Blick haben.
Dann die nächste Frage im Saal, bitte. Frau Kollegin.
Henrike Schirmacher, Agrarzeitung. Ich habe eine Frage zur GAP. Und zwar ist laut Agrarökonomen der Green Deal nicht wirklich berücksichtigt bei der deutschen GAP. Jetzt müssen Sie es ja noch bei der EU-Kommission Ende des Jahres vorlegen und das muss genehmigt werden. Rechnen Sie damit, dass es dann nochmal nachgebessert werden muss von Ihrer Seite?
Wissen Sie, es gibt so viele Agrarökonomen, dass sie hunderte von Meinungen haben. Ich verlasse mich auf...
Aber das ist einer aus dem wissenschaftlichen Beirat. Auf den verlassen Sie sich.
Ja, nein, passen Sie mal auf Agrarökonomen. Sie müssen sich ja mal Folgendes anschauen. Der Green Deal, der ist eine Beschreibung, der ist kein Gesetzeswerk. Genauso wenig wie Farm to Fork. Nur mal ein Beispiel. In der Farm to Fork steht 50% weniger Pflanzenschutzmittel drin. Die EU-Kommission hat zugesagt, eine Folgeabschätzung vorzulegen. Unsere Frage ist gewesen, 50% von was? Im Übrigen ist es nicht die deutsche GAP, sondern eine europäische GAP. Und die Frage ist gewesen, 50% von was? Deutschland ist das Land, das massiv Pflanzenschutzmittel reduziert hat. Es gibt andere Länder in Europa, die haben das nicht getan. Gilt das jetzt pro Betrieb minus 50%? Gilt das jetzt pro Land, pro Mitgliedstaat? Oder gilt das im Schnitt für Europa minus 50%? Also insofern, wenn selbst das noch nicht beantwortet ist, kann man wissenschaftlich gar nicht valide sagen, ob man dem entspricht, weil die EU-Kommission selbst sagt, sie muss noch eine Folgeabschätzung machen und eine Präzisierung. Deshalb gibt es ja auch keine Rechtsgrundlagen oder Vorschläge dafür. Zweiter Punkt ist, die GAP ist ein konkreter Baustein einer Vision, Stichwort Green Deal. Denn wir haben einen Systemwechsel eingeleitet. Es gibt weniger Direktzahlungen pro Hektar. Es gibt Konditionalität pro jedem Euro, der ausgezahlt wird, also mit einer Verbindung zu mehr Umwelt- und Klimaschutz. Und es gibt Minimum 20% verpflichtend für alle die Ökoregelung, die Eco-Schemes. Und wir haben mehr Umwelt- und Agrarmaßnahmen und Umwelt- und Maßnahmen, die nicht der Ertragssteigerung oder Sicherung dienen, sondern der Umwelt- und des Klimaschutzes. Und insofern ist eines sehr klar, dass alle in Europa sich massiv anstrengen müssen. Wir haben einige Mitgliedstaaten, die heute schon sagen, sie sehen sich außerstande, dieses hohe Ziel zu erreichen. Unter unserer Ratspräsidentschaft haben wir es durchgesetzt. Es stand ja kurz davor, dass es scheitert, wir keine Mehrheit für diesen ambitionierten Weg haben und wir haben es hinbekommen. Und jetzt werden die nationalen Strategiepläne erarbeitet. Im Übrigen erarbeiten wir die Strategiepläne mit allen Bundesländern. Und da sind ja nicht nur Unionspolitiker dabei, sondern grüne Minister, zahlreiche grüne Minister, die selbst schon sagen, oh, das ist ambitioniert, was wir gerade umsetzen müssen. Also kurzum, der Green Deal, der gar keine feste Benchmark hat, die Sie verifizieren können. Also Sie brauchen ja zur Evaluation immer eine Ausgangslage konkret und eine Ziellage konkret. Das liegt ja gar nicht vor. Und deshalb haben wir als Agrarrat sogar das, was die EU-Kommission vorgelegt hatte, an der neuen GAP, Sie wissen, unter Phil Hogan, haben wir verschärft. Verschärft nämlich, dass es verpflichtende Eco-Schemes geben muss und nicht nur for free. Und zweitens, dass sie für alle auch gelten müssen.
Zusatz oder Nachfrage? Nicht wirklich.
Ja, doch. Also eigentlich wurde ja eine Folgeabschätzung jetzt veröffentlicht, aber in der heißt es eben auch, dass viele Modelle noch nicht erarbeitet sind und dass man das nicht bewerten kann. Also man kann ja davon ausgehen, dass es noch Jahre dauert. Ne? Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass in dieser Zeit nicht politischer Druck entsteht und der Green Deal trotzdem in die Praxis umgesetzt werden soll. Deswegen nochmal, glauben Sie nicht, dass die EU-Kommission da jetzt schon mal, ich meine, die GAP tritt 2023 in Kraft für 7 Jahre, da irgendwie nochmal einwirken wird auf Deutschland?
Also ich glaube, die EU-Kommission hat weniger Sorge mit Deutschland, um es mal kurz zu sagen. Ich habe die 27 Staaten vor Augen. Mehr, glaube ich, Sie wissen es, muss man da nicht sagen. Zweiter Punkt, es gibt klare rechtliche Vorgänge. Also ich glaube kaum, dass die EU-Kommission sich nicht mehr an die demokratischen Vorgänge in der EU hält. Wir hatten jetzt einen Trilog. Und dieser Trilog, das war ein richtiges Ringen. Und zum Trilog gehört das EU-Parlament, gehört der Rat, also der Agrarrat. Und die Kommission war dabei, quasi als ehrlicher Makler. Muss er aber am Ende, die EU-Kommission kann sich nicht über ein rechtliches Regelwerk hinwegsetzen. Und Sie haben es ja eben genau gesagt, die Kriterien fehlen. Also wie will eine EU-Kommission etwas verschärfen, wo sie selber die Kriterien gar nicht hat? Und das ist ja das, was eigentlich alle Mitgliedstaaten der Kommission vorwarfen, unabhängig der Farbe. Dass sie zwar etwas beschreibt, was sie gerne hätte, aber ihr die Grundlage fehlt, die differenzierte Grundlage, sie das noch gar nicht erarbeitet. Zum Beispiel steht in Farm to Fork drin, wir wollen, was ich unterstütze im Übrigen, wir wollen eine stärkere Unabhängigkeit und regionale Erzeugung, was ich richtig finde, also Erzeugung, Versorgung. Aber sie hat nicht die Interdependenzen geprüft mit ihrer Pauschalforderung, minus 50 oder wie viel Prozent Düngung und Pflanzenschutzmittel. Also wenn ich Schädlinge habe, die aber meine Ernte vernichten, dann muss ich importieren. Dann habe ich aber dieses Ziel nicht erreicht, dass ich eine höhere Selbstversorgung haben will. Oder in Farm to Fork ist ja ein Teil von Green Deal, steht drin, neue Pflanzenzüchtungen zuzulassen. Zum Beispiel CRISPR-Cas. Ja, da warten wir auf die Kommission, dass sie es tut. Also wir als Mitgliedstaaten können es ja nicht. Also man muss schon ins Unterholz jetzt gehen, um es zu konkretisieren, so wie wir das bei der Ackerbaustrategie machen mit einzelnen Maßnahmen und haben ja eine Matrix entwickelt.
Hey Leute, Thilo hier. Unsere naive Arbeit in der Bundespressekonferenz und unsere wöchentlichen Interviews, die sind nur möglich, weil ihr uns finanziell unterstützt. Und damit das so bleibt, bitten wir euch, uns entweder per Banküberweisung oder PayPal zu unterstützen. Weitere Infos findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Danke dafür.
Gibt es weitere Fragen zu Erntebericht und Ackerbaustrategie? Dann hätte ich noch eine Online-Frage an die CDU-Politikerin.
Na.
Ja oder nein?
Ja, klar, kommen Sie.
Mathis Feldhoff nochmal. Was halten Sie von der ständigen Negativkritik von Markus Söder an Armin Laschet? Muss das nicht langsam mal aufhören oder lässt sich die CDU das einfach gefallen?
Oh, lieber Herr Feldhoff, also ich sehe jetzt nicht eine ständige Kritik. Nein, also wir sind nur stark als Union, CDU und CSU. Und genauso sind wir im Wahlkampf und ich erlebe CSU-Politiker bei uns in den anderen Bundesländern und CDU-Politiker im CSU-Stammland, nämlich in Bayern. Wir uns eint ganz klar, die nächste Bundesregierung, wenn es für Deutschland gut gehen soll, sollte CDU-CSU geführt sein. Und darum kümmern wir uns.
Nachfrage zu diesem Punkt?
Ja, ohne Frage an die CDU-Politikerin. Würden Sie das Landwirtschaftsministerium, also würde die CDU das Landwirtschaftsministerium an die Grünen abgeben?
Also ich sehe jetzt, also ganz ehrlich, ich habe jetzt keine Kugel, aber mich treibt jetzt nicht um, ob die Grünen in die Regierung kommen, sondern ich kämpfe dafür, dass CDU und CSU so stark sind, dass wir das, was wir in unserem Programm haben, und jetzt mal speziell auf Landwirtschaft, wir sind ja nicht fertig. Wir haben den größten Umbau geschafft, den es bisher je gegeben hat, mit einer parallelen Unterstützung der Landwirtschaft. Wir sind mitten in einem Transformationsprozess. Und da haben wir gehen nicht ideologisch vor, sondern mit Maß und Mitte. Wir muten den Landwirten viel zu. Den Umweltverbänden ist es zu wenig, den anderen ist es zu viel. Und bei Maß und Mitte heißt auch mit Augenmaß zu schauen, welche Folgenentscheidungen auch haben. Und da sind wir sehr ambitioniert und deshalb kämpfen wir für ein gutes Wahlergebnis. Und verhandelt, mit wem wir dann verhandeln, es wäre anmaßend, jetzt zu spekulieren, denn der Souverän, die Bürgerinnen und Bürger haben erstmal die Wahl und dann werden wir sehen, was da auf dem Tisch liegt und wie wir dann rangehen.
Nachfrage. Und würden Sie das Landwirtschaftsministerium gerne nochmal führen?
Weil ist ein netter Versuch jetzt. Also ich mache meinen Job wirklich gerne und mit alles, was ich mache, mache ich aus voller Überzeugung und auch mit vollem Einsatz. Und jetzt irgendetwas zu verteilen, wäre anmaßend. Nochmal, erst müssen Wahlen, also es gibt ja Wahlen und dann sehen wir, was rauskommt. Und dann setzen sich die Parteien zusammen, sie sondieren, wenn es was zu sondieren gibt. Und dann werden Koalitionsverträge schon und ganz am Schluss geht es um die Zuteilung der Ministerien und dann ganz am Schluss geht es um Personal und nicht umgekehrt. Und das halte ich übrigens auch für sehr klug und auch sehr wichtig.
Dann bedanken wir uns bei der CDU-Politikerin und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner sowie bei Professor Gref vom Julius-Kühn-Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde für diese Pressekonferenz hier in der Bundespressekonferenz. Guten Tag noch und um 13 Uhr geht es ja weiter mit der Regierungspressekonferenz.
Danke Ihnen allen. Thank you.